Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Arina Sabalenka und Karolina Pliskova bei den Frauen, Tommy Paul und Novak Djokovic bei den Herren, das sind die letzten Halbfinalisten, die heute ermittelt worden sind. Das Problem ist etwas, uns fehlt ein bisschen die Spannung. Die hatten wir in der ersten Woche zuhauf. Mal gucken, ob wir sie im Halbfinale und Finale dann noch bekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk hier auf meinsportpodcast.de und natürlich auch in jedem Podcatcher, den ihr kennt und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies. Eigentlich wäre Philipp heute dran gewesen, aber der konnte gar nicht. Ich habe gestern so groß angekündigt, dass Philipp heute wieder dabei ist, aber ist er gar nicht. Deswegen habe ich zum zweiten Mal und hier prominente Unterstützung, das ist Matthias Kammern vom NDR. Hallo Matthias.
Hallo Andreas.
Es fehlt ein bisschen im Moment das große Match hier, oder?
Ja, die letzten zwei Tage im Grunde. Ne? Das ist alles so glatt gegangen. Das ist ein bisschen schade. Ich finde auch fürs Publikum ein bisschen schade. Es ist jetzt eigentlich über den gesamten Tag kein Funke übergesprungen hier in der Rod Laver Arena. Alle Spiele finden da statt, die Einzel zumindest. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Zuschauer heute jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, Mensch, es war ein toller Tag auf der Anlage.
Das glaube ich auch nicht. Und wir haben zwei Matches bei den Frauen gehabt und die besprechen wir als erstes, die ja verschiedene Geschichten hatten. Auf der einen Seite Karolina Pliskova gegen Magda Linett. Magda Linett ist die Spielerin aus Polen, die hier jetzt im Viertelfinale ist und nicht Iga Świątek. Das freut die polnischen Fans, die dann doch noch jemanden dann zum Anfeuern haben. Karolina Pliskova hat tatsächlich gutes Tennis hier gespielt. Das ist überraschend ein bisschen. Letztes Jahr kein gutes Jahr gehabt. Jetzt ist sie wieder gut dabei. Heute kam sie aber nie in den Rhythmus. Ein sehr unrhythmisches Spiel. Magda Linett hatte ich zwischendurch das Gefühl, musste den Ball nur reinspielen. Dann machte Karolina Pliskova irgendwann den Fehler. 6:3, 7:5. Und Magda Linett steht zum allerersten Mal in einem Grand Slam Halbfinale. Ist nicht die einzige, die zum ersten Mal jetzt drin steht. Das besprechen wir gleich auch noch. Aber Karolina Pliskova hat sich heute ein bisschen selber geschlagen, hatte ich das Gefühl.
Ja, das, was ich gesehen habe, war tatsächlich so, genau wie du es beschrieben hast. Linett hat eigentlich nichts Besonderes machen müssen, hatte man das Gefühl. Sie hat über das gesamte Turnier großartig eigentlich für ihre Verhältnisse sowieso gespielt. Nummer 45 der Weltrangliste, ungesetzt, hat 4 Gesetze ausgeschaltet. Die letzte jetzt war die am niedrigsten Gesetze mit Pliskova an 30. Aber trotzdem haben wir nach den Vorrunden gedacht, dass die Pliskova die möglicherweise vom Platz schießt. Ja, aber dem war es überhaupt nicht so. Sie hat einfach viel zu viele Fehler gemacht und das hat sich natürlich dann ausgewirkt am Ende. Und ich fand es aber ganz schön, wie Magda Linett hinterher beim Siegerinterview sich wirklich einfach gefreut hat. So ein bisschen wie der Kollege, der uns gegenüber sitzt vom polnischen Radio, der abgegangen ist wie ein Zäpfchen. Und aber Magda Linett sah das alles ein bisschen ruhiger aus, aber die war so richtig glücklich.
Ja, und sie ist die dritte polnische Halbfinalistin in der WTA nach Agnieszka Radwanska und nach Iga Świątek natürlich. Und das alles in den letzten 8 Jahren ist das passiert. Agnieszka Radwanska war die erste und Iga Świątek kam dann als nächste und jetzt Magda Linett. Was mir halt aufgefallen ist, die kurzen Ballwechsel, die hat alle Magda Linett gewonnen. 50:30 bei den Ballwechseln bis 4 Schläge. Und das ist natürlich dann auch ein sicheres Zeichen dafür, dass Karolina Pliskova sehr auf den Punkt oder schnell auf den Punkt gehen wollte, es aber überhaupt nicht geschafft hat. Am Ende stehen für sie 36 Unforced Errors und das ist einfach deutlich, deutlich, deutlich zu viel.
Nicht und, gegen und 18 gegen, Winner nur, das Verhältnis Winner. Ist genau. Natürlich für sie erschreckend.
Und das gegen eine so sichere Spielerin wie Magda Linett, die ja wenig Fehler macht und die den dann erstmal ausgespielt werden muss. Und da wollte Karolina Pliskova früh auf den Punkt und das hat überhaupt nicht funktioniert heute.
Nee, ganz genau so war das. Und ich kann mir ja, ich habe es die ganze Zeit schon eigentlich gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch eine Runde weiterkommt. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist es dann wirklich so. Im Halbfinale gegen Arina Sabalenka, die ist richtig gut drauf, richtig formstark, hat sie heute auch wieder bewiesen. Auch wenn das gar nicht mal so glatt war, wie das Ergebnis erscheinen lässt. Denn der erste Satz hat über eine Stunde gedauert. Ja. Irgendwann habe ich mal drauf geguckt auf die Spielzeit, da war es bei 1:17 und da stand es, glaube ich, 2:1 im zweiten Satz. Also die haben sich ganz schön das gegeben.
Arina Sabalenka gegen Donna Vekic heute, das war das zweite Spiel und du hast es gerade gesagt, es ist ein sehr klares Ergebnis gewesen, was überhaupt nicht so klar wirkte am Ende. 6-3, 6-2. Ein Punkt, den müssen wir aus den Statistiken herauslesen. Ein Punkt hat heute Donna Vekic so ein bisschen das Genick gebrochen und das ist die Statistik der Doppelfehler. Und das ist etwas, was sie hier heute nicht geschafft hat. Sie hat 13 Doppelfehler sogar insgesamt gespielt und hat dabei, so gerade im ersten Satz, hat sie sich damit selber so ein bisschen aus dem Spiel genommen, weil am Ende waren es nur 14 Punkte weniger, die sie gemacht hat. 13 Doppelfehler waren dabei. Das 81-67 beim Spiel von 6-3, 6-2 ist eigentlich ein sehr knappes Ergebnis. Aber 13 Doppelfehler, sie hat selber hinterher in der Pressekonferenz gesagt, mein Aufschlag war heute überall, meistens im Netz. Das ist am Ende ist das ganz Entscheidende in diesem Match gewesen.
Ja, und Sabalenka muss man ja irgendwie auch versuchen zu beschäftigen, unter Druck zu setzen. Mhm. Wenn sie zweite Aufschläge, die zu langsam bekommt, dann ist sie sowieso schon 1-2 Meter vor der Grundlinie und setzt dich so unter Druck, dass du keine Chance hast. Und wenn du dann auch noch viele Doppelfehler machst, dann gibst du ja einfach Punkte weg. Das kannst du dir gegen die normalerweise nicht erlauben.
Das ist aber ja auch eine Erklärung dafür, dass Donna Vekic dann mit dem zweiten Aufschlag eine ganze Menge Risiko gehen musste, weil dann es sonst bei ihr einschlägt im Feld. Und da hat sie dann vielleicht ein bisschen zu viel Risiko genommen, aber zwischendurch waren da auch ein paar Doppelfehler dabei, wo man gesagt hat, also richtig erklärbar ist das jetzt gerade nicht, was sie macht. Also es ist so schade, weil Donna Vekic hat ja auch so ein gutes Turnier gespielt und ist wieder zurückgekommen, klopft wieder an die Weltspitze und das hat heute einfach nicht funktioniert und das ist ein bisschen schade.
Und sie hat ja auch gesagt, dass sie sich jetzt bereit fühlt,
ja,
einen Grand-Slam-Titel vielleicht mal anzugreifen, und bis ins Viertelfinale hat sie das auch bestätigt, aber heute hat sie aber wahrscheinlich auch gegen die Turnierfavoritin verloren, obwohl wir noch eine zweite haben mit der Jelena Rybakina, die halte ich für brandgefährlich.
Das tue ich auch, aber ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, Arina Sabalenka ist die es zu schlagen gilt. Und da muss auch jemand wie Jelena Rybakina dran vorbei. Wahrscheinlich werden wir morgen dann schon eines Besseren belehrt. Aber bislang ist sie für mich dann die absolute Favoritin. Für Donna Vekic war es jetzt das erste Viertelfinale bei einem Grand Slam seit den US Open 2019. Sie hatte so, so viele Verletzungen. Dann, ich glaube, sie kann trotzdem hier mit sehr erhobenem Kopf und einer ganzen Menge gute Stimmung dann nach Hause fahren wieder.
Ja, das denkt man immer erstmal, ne? Aber ich glaube, dass die gute Stimmung wahrscheinlich erst ein paar Tage später frühestens kommt.
Ja, das glaube ich auch.
Weil das ist ja eine Chance, die man vielleicht auch für sich gefühlt nicht so häufig bekommt. Und wir haben ja eben über den Verlauf gesprochen, dass es im ersten Satz richtig eng war. Und das wird sie sich ja auch vor Augen führen. Wenn ich diese ganzen Doppelfehler nicht gemacht hätte, hätte ich möglicherweise diesen ersten Satz gewonnen. Und dann möchte ich mal sehen, wie Sabalenka reagiert hätte, denn sie hat eine Bilanz von 5-1 vorher gegen sie gehabt. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also sie hat durchaus gewusst, wie man gegen Arina Sabalenka gewinnt.
Ja, es ist schon spät.
Die ganzen A-Nachnamen, Jelena, Elena, Arina, sind so viele, die man so durcheinander bringen kann.
Arina Sabalenka können wir einmal noch gerade sagen, wir haben es eben schon so ein bisschen erwähnt, sie ist die Spielerin, die es zu schlagen gilt. Sie macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Das haben wir Anfang letzten Jahres so nicht gehabt, das haben wir Mitte letzten Jahres nicht so gehabt. Im Moment versprüht sie unglaublich Selbstbewusstsein. Aufschlag macht keine Probleme mehr. Das ist eine extrem reife Leistung, die sie bislang bringt.
Ich habe sie auch in der Pressekonferenz gehört vorhin und da hat sie auch gesagt, dass sie es einfach schafft in diesem Jahr und vor allem in diesem Turnier bisher, dass sie den Druck sich selbst nicht so stark macht, und das verschafft ihr so eine Erleichterung. Sie hat immer es unglaublich gewollt, unheimlich war sie besessen davon, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Sie ist jetzt zum dritten Mal im Halbfinale und geht das jetzt aber nach eigener Aussage viel entspannter an. Und vielleicht ist das genau das Erfolgsrezept. Wäre auch nicht die erste Spielerin oder der erste Spieler, bei dem das so wäre.
Ja, morgen Abend ab 9.30 Uhr deutscher Zeit. Erst Jelena Rybakina gegen Viktoria Azarenka und dann Magdalinette gegen Arina Sabalenka. Das sind die zwei Halbfinals. Und dann müssen wir auf ein Thema zu sprechen kommen, was jetzt hier in den letzten 2-3 Tagen dann auch hochgekommen ist. Es spielen zwei Belarusinnen dabei. Jelena Rybakina ist in Russland geboren, spielt jetzt für Kasachstan. Wir haben den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, gerade bei so einem Thema, wo jetzt in Deutschland darüber diskutiert worden ist, dürfen Panzer dahin geschickt werden, die Entscheidung ist jetzt gefallen. Ich bin kein großer Außenpolitiker, ich bin auch kein großer Militärpolitiker, was ich allerdings bin, ist jemand mit einer Meinung, beziehungsweise der sich eine Meinung dann auch gebildet hat. Es könnte hier sehr, sehr blöd werden. Es könnte eine blöde Stimmung geben, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Finale zwischen Azarenka und Sabalenka haben, was dann ja auch wahrscheinlich in Heimat ausgeschlachtet wird. Das ist alles eine ungünstige Gemengelage im Moment, vor allen Dingen, weil wir sehen, im Wintersport zum Beispiel sind überall russische, belarussische Sportler gesperrt. Und jetzt hier beim Tennis hat man sich dafür entschieden, dass man die Spielerinnen und Spieler zulässt. Wimbledon hat einen anderen Weg gefahren. Aber trotzdem, das könnte noch eine komische Geschichte mit einem Beigeschmack werden. Azarenka und Sabalenka sagen beide, wir haben mit dem Krieg nichts zu tun, unserer Meinung nach. Gäbe es keinen Krieg oder wenn wir es uns wünschen dürften, deswegen können wir dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Da haben sie auch recht, meiner Meinung nach. Aber trotzdem bleibt da...
Ja, Arina Sabalenka hat gesagt, der Krieg betrifft mich, hat sie in der Pressekonferenz gesagt. Ich würde es sehr gern ändern, aber ich kann es nicht. Ich kann nichts dagegen machen und deshalb kann ich hier auch mit einem reinen Gewissen spielen. So in etwa hat sie das formuliert. Und klar, wenn man die Einzelsportler alle betrachtet, Andrei Rublev hat sich schon vor Monaten, also im Februar in Dubai, schon direkt mal geoutet und hat gesagt, no war, hat er direkt geschrieben, als noch nicht klar war, was mit Sportlern passiert, die sich gegen diesen Krieg aussprechen. Da war er schon relativ schnell dabei. Daniel Medvedev hat hier zum Beispiel auch gesagt, ich weiß genau, warum wir beim United Cup und beim Davis Cup nicht mitspielen dürfen. Hat mehr oder weniger durch die Blume gesagt, ja, das ist alles nicht, was wir wollen. Aber natürlich können die Einzelsportler nichts dagegen machen. Und lange haben die Turniere einfach auch so verfahren, die Australian Open, die US Open, die French Open, haben die spielen lassen. Die Frage ist halt auch, ich bilde mir natürlich auch nur meine Meinung und bin der Auffassung, dass man die Sportler eigentlich nicht bestrafen möchte, aber auf der anderen Seite muss man ja vielleicht auch einen anderen Druck ausüben auf das Land. Und so wird es, genau wie du sagst, ausgeschlachtet auch noch. Im eigenen Land, guck mal, unsere Sportler werden überall gern zugelassen und sie gewinnen auch. Wir sind ganz erfolgreich, wir sind ein ganz tolles System.
Stell dir vor, es gibt dann noch so einen schönen Fototermin mit Sabalenka und Azarenka, weil sie das Finale gespielt haben in Minsk mit Lukaschenko.
Ja, es ist die Frage, ob die sich darauf einlassen. Ja, Sabalenka lebt aber zu großen Teilen auch noch in Belarus, wenn sie denn nicht unterwegs ist. Bei Azarenka ist das, glaube ich, ein bisschen anders gelagert. Aber natürlich, dass man sowas dann immer nutzt für Propaganda, ist klar. Und selbst wenn Rybakina ins Finale kommt, für die ist das ja auch ganz schwierig. Die musste sich ja in Wimbledon schon dazu äußern, dass sie jetzt ja für den kasachischen Verband unterwegs ist, der sie einfach unterstützt hat, gefördert hat, was der Russische nicht gemacht hat. Sie ist ja schon ein paar Jahre im kasachischen Verband. Aber natürlich holt sie das jetzt wieder ein, dass sie in Moskau geboren ist, dass ihre Eltern in Moskau leben. Und sie war natürlich auch nicht so schlagfertig damals in Wimbledon darauf, was Vernünftiges zu sagen. Sie hat sich dann rausgeredet damit, ich habe die Frage nicht verstanden. Vorher hat sie jede Frage verstanden. Ja. Also war natürlich auch nicht ganz so glücklich. Ja, es ist für die Sportler, ist das wirklich richtig schlimm, in dieser Situation zu sein. Aber auf der anderen Seite, ich tendiere eher dazu, wie das die Wintersportler machen. So leid es mir tut.
Ja, ich...
Aber es ist interessant, wir haben hier diskutiert unter uns deutschen Journalisten und heute war es das erste Mal auch in der australienweiten Zeitung The Australian, dass es thematisiert wurde und genau mit dem gleichen, was wir so empfunden haben, dass es so ein Störgefühl erzeugt. Genau. Auch die haben sich nicht so ganz klar gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie hier spielen. Sie haben einfach auch nur ihre Gefühlswelt dargelegt und genauso geht es uns ja auch.
Und dieses Gefühl haben ja auch wahrscheinlich die ATP und die WTA Verantwortlichen, weil damals in der Woche, und das erzähle ich zum 15. Mal, glaube ich, in diesem Podcast, damals in der Woche, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, ist Daniil Medvedev Weltranglistenerster geworden. Ja, was machst du denn in so einem Fall? Ja. Da weißt du auch nicht, was du machen sollst. Das ist ja das Problem. Und Dietloff von Arnim hat ja in dieser Presserunde dann mit den internationalen Journalisten dann auch gesagt, er sagt, man sollte die Linie des IOC nehmen. Und das IOC wolle diese Woche wohl nochmal zusammentreten, was mit den russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern ist. Aber er hat jetzt da im Moment noch nicht so viel zu entscheiden, weil er auch noch kein ITF-Präsident ist. Er ist in der ITF, er wird gehört als Mitglied. Aber da wolle man dann wohl in den nächsten 10 Tagen dann wohl auch nochmal Kommunikation veröffentlichen. Das hat er jedenfalls in der Presserunde international gesagt. Wir werden es sehen. Wir werden natürlich auch weiterhin darüber berichten hier bei Chip and Charge. Es ist nicht mein stärkstes Thema, das gebe ich offen zu. Ich bin kein Politikjournalist. Ich mache was mit Sport und ich schaue alles halt mit Sport. Deswegen, da kann man mich dann eher dann zu fragen. Aber ja, tja. Das Störgefühl bleibt auf jeden Fall. Auf jeden Fall morgen ab 19.30 Uhr die beiden Frauen-Halbfinals. Am Freitag wird es die Doppel-Halbfinals geben und da haben wir noch 2 Doppel. Da könnte es ein Traumfinale geben, nämlich zwischen Barbora Krejčíková und Katerina Siniaková an 1 gesetzt und Coco Gauff und Jessica Pegula auf der anderen Seite an 2 gesetzt. Die spielen jetzt auch im Halbfinale. Krejčíková, Katerina Siniaková ein bisschen überraschend gegen Marta Kostyuk und Elena Gabriela Ruse und Coco Gauff und Jessica Pegula gegen Shuko Aoyama und Ina Shibahara. Coco Gauff und Jessica Pegula sahen heute verdammt stark aus. Die haben ihr Match gegen Chan und Yang mit 6-1 gewonnen. Sehen so ein bisschen aus hier, die wollen so eine Scharte auswetzen.
Ist ja auch nicht so selbstverständlich, ne? Die meisten spielen so lange doppelt ernsthaft, solange sie im Einzel drin sind. Mhm. Ja, nochmal ein bisschen am Tag, nicht nochmal hart trainieren zu müssen, sondern im Schlag zu bleiben. Aber die beiden, gut, die stehen auch in den Top 10 oder Top 5, glaube ich, so bei der Doppel-Weltrangliste. Die haben natürlich da auch was zu verteidigen. Außerdem darf man auch nicht vergessen, auch dafür gibt es eine ganze Menge Geld zu gewinnen.
Genau.
Das ist bei Jessica Pegula vermutlich nicht ganz so wichtig, bei dem Vater und wahrscheinlich ihrem Erbe mindestens mal, aber trotzdem, die hat ja auch ein eigenes Leben und will ja auch nicht abhängig sein und will das durchziehen.
Und Pegula hat gesagt, sie
will sich einen eigenen. Mir gefällt das gut, wie sie das macht.
Genau, und sie will sich einen eigenen Namen machen.
Genau.
Sie will nicht als die Tochter von.
Ja, genau.
Lieber soll der Vater, er ist der Vater von der berühmten Tennisspielerin Jessica Pegula, wenn es so rum wäre.
Und mir gefällt das gut, dass die beiden das hier an 2 gesetzt auch durchziehen und nicht sagen, komm, Doppel ist nicht so wichtig.
Ja. Finde ich auch. Da werden wir in den nächsten Tagen dann auch drüber berichten. Eine Nachricht, bevor wir noch auf die Herren-Einzel zu sprechen kommen, müssen wir noch aus dem Mixed bringen, denn dort könnte es eine coole Cinderella-Geschichte geben. Sania Mirza, ein Doppellegende, früher auch im Einzel erfolgreich gewesen, spielt hier mit Rohan Bopanna aus Indien im Mixed und die beiden haben heute gegen Desiree Kravchik und Neil Scupsy gewonnen im Match-Tiebreak und stehen jetzt im Finale. Es ist ihr letztes Grand-Slam-Turnier für Sania Mirza und
sind 78 Jahre zusammen alt. 36 und 42. Bopanna schon mit wirklich ein amtliches kleines Bäuchlein trägt er vor sich her. Musste am Ende zum Interview laufen. Da wirkte er äußerst aus der Puste nach den 20 Metern.
Aber er hat nach wie vor ein Händchen. Willkommen Zweiter. Jedenfalls stehen die beiden im Finale, warten jetzt auf ihre Gegner. Das Mixed läuft jetzt gerade, während wir sprechen. Das wäre eine coole Geschichte. Sie spielt noch in Dubai Doppel und das wird dann ihr letztes Turnier sein. Aber dies ist ihr letztes Grand-Slam-Turnier, weil sie letztes Jahr bei den US Open nicht spielen konnte. Sie wollte eigentlich letztes Jahr, Ende letzten Jahres abtreten, aber da sie dort nicht spielen konnte, hat sie gesagt, nee, ich möchte so aufhören, ich möchte bestimmen, wann ich aufhöre und deswegen ist es das jetzt dieses Turnier in Dubai. Aber ernsthaft, das wäre eine coole Geschichte. Heute waren viele Inder am Court dort und haben die beiden unterstützt. Und
es leben so viele Inder auch hier in Melbourne. Ja. Also es ist auch eine richtige Community und die werden sicherlich zum Finale auch wieder kommen.
Das glaube ich auch. Und das wird am Freitag vor dem Herrenhalbfinale stattfinden, das Mixed-Finale, ab 2.30 Uhr deutscher Zeit. Und damit kommen wir zum Herren-Einzel. Und dort haben wir heute 2 Einzel gesehen. Das eine war das von Tommy Paul gegen Ben Shelton. Es lief so ein bisschen unter dem Radar. Es war ein ganz unterhaltsames Match, was Tommy Paul am Ende mit 7-6, 6-3, 5-7 und 6-4 gewonnen hat. Die ersten 2 Sätze waren sehr eng. Es war nur ein einziges Break für Tommy Paul. Ben Shelton hat mit seinem starken Aufschlag und mit seiner sehr guten Vorhand hat er Tommy Paul durchaus vor Probleme gestellt. Dann gab es im Tiebreak des ersten Satzes gab es einen Fehler von Ben Shelton und damit machte Tommy Paul den ersten Satz. Dann hat er im zweiten Satz einen Break geschafft, führte also 7-6, 6-3 und dann hatte Ben Shelton 3-4 und Break zurückgelegen im dritten Satz und holte dann 4 der nächsten 5 Spiele, gewann diesen Satz mit 7-5 und da hat man schon so ein bisschen gedacht, ah, vielleicht geht hier noch ein bisschen was. Aber am Ende war dann auch der fittere Tommy Paul so ein bisschen Profiteur, weil Ben Shelton hat im vierten schon arg gepustet. Tommy Paul gewinnt den vierten mit 6-4 und steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale. Auch eine coole Geschichte und da hat heute der bessere Spieler dann auch gewonnen.
Ja, das vergisst man dann ja auch immer so ganz klein bisschen, wenn man hört, ja, Ben Shelton, diese tolle Geschichte, erstmals außerhalb Amerikas, erstes Grand Slam Turnier, erste Mal Fünfsatz-Match, dann auch noch gewonnen. Aber der hat auf seinem Weg ins Viertelfinale gegen keinen gesetzten Spieler gespielt. Also er ist auch nur 98, glaube ich, der Weltrangliste. Aber er hat eben nicht wie andere auch wirklich Hochkaräter rausgenommen, sondern die haben sich alle gegenseitig besiegt vorher. Und deshalb, glaube ich, muss man es auch realistisch ein bisschen anders bewerten, als wenn zum Beispiel Sebastian Korda irgendwelche Top-10-Spieler wie Medvedev schlägt. Ja, das ist schon noch eine andere Hausnummer als das, was er gemacht hat. Ja, und dann zu Tommy Paul. Das ist auch nicht so gewöhnlich, weil die amerikanischen Frauen sind erfolgsverwöhnt, die Männer waren es früher, aber jetzt ist zum ersten Mal seit 2009 ein Amerikaner hier im Halbfinale. Du weißt natürlich, wer es ist. Ach, warum frage ich dich? Natürlich weißt du es.
Seit Andy Roddick ist er der erste Amerikaner, der im Halbfinale einer Australian Open steht. Und ja, Ben Shelton, das muss man in den Kontext setzen. Für ihn hat sich das Draw geöffnet. Also da sind wirklich alle ausgeschieden, die gesetzten Spieler gewesen wären. Da muss er sich nicht rechtfertigen.
Er hätte eigentlich Alexander Zverev sein sollen.
Dafür muss er sich nicht rechtfertigen. Das ist, dafür kann er nichts. Und er hat die Gegner besiegt, die ihm vorgesetzt worden sind. Und deswegen muss er sich dafür nicht entschuldigen. Und trotzdem kann man sagen, ja, das war eine günstige Auslösung für ihn. Für Tommy Paul ist das der Karrierehöhepunkt. Er ist immer so ein bisschen, er wurde immer so ein bisschen übersehen, weil er nicht das das flashigste Spiel hat, weil man nicht so denkt, der Typ elektrisiert die Massen oder so. Der geht sehr relativ seriös seinem Job hinterher und nach und trotzdem hat er ein sehr gefährliches Spiel mit einer sehr guten Vorhand, mit einem sehr guten Aufschlag. Ich glaube nicht, dass er im Halbfinale eine Chance hat, weil da müsste ich fantasieren, aber dieser Weg, dieser Erfolg ist großartig und er hat jetzt gesagt, er möchte gerne gegen Djokovic spielen, weil er spielt im Moment in der Form seines Lebens und er möchte sich jetzt mal mit diesem Djokovic messen. Und das könnte allerdings schmerzhaft werden.
Und er hat Unterstützung bekommen, denn vor dem Halbfinale, ein paar Stunden vorher, sind seine Mutter und seine Freundin hier angereist und waren auf der Tribüne, als er seinen größten Erfolg gefeiert hat. Und die werden natürlich auch noch bleiben, um das Spiel gegen Novak Djokovic sich anzugucken. Aber ich bin da voll bei dir, wenn man die letzten beiden Runden von Novak Djokovic gesehen hat, dann kann auch Tommy Paul normalerweise nicht gegen den gewinnen. Was der hier die letzten zwei Runden gemacht hat gegen wirklich gute Tennisspieler. Mhm. Alex de Minaur, Nummer 24 der Welt, und heute gegen Andrei Rublev, Nummer 6 der Welt. Der hat beiden überhaupt nicht den Hauch einer Chance gelassen. Und ich war wirklich beeindruckt, wie er jedes Mal, wenn es eine Situation gibt, die ansatzweise eng werden könnte, dann spielt er Schläge, auf die der Gegner keine Antwort finden kann. Für mich. Ich war wirklich perplex und der ist so gut, wie er wahrscheinlich noch nie war.
Vielleicht
sind die Gegner auch einfach nicht stark genug.
Ja.
Der vermisst den Roger Federer, den Rafael Nadal, vielleicht auch einen guten Zverev. Die vermisst er alle.
Ich habe vorhin getwittert, es gibt momentan Weltklasse-Tennis und es gibt das Tennis von Novak Djokovic, weil diese beiden Runden jetzt, die waren in einer eigenen Liga. Und wenn er so weiterspielt, kann es nur einen Sieger geben am Sonntag und das ist Novak Djokovic. Natürlich, Stefanos Tsitsipas spielt fabulös.
Vor dem hat er auch Respekt.
Ja, das glaube ich.
Vor allen anderen nicht so, das merkt man immer in seinen Postspiel-Interviews. Ja. Aber vor Tsitsipas hat er ein bisschen Sorge.
Tsitsipas spielt ja auch hervorragendes Tennis hier in diesen Tagen, aber das, was Djokovic heute gemacht hat und vorgestern gemacht hat, vorgestern gegen Alex de Minaur, es sind beides Gegner, wo ich vorher gedacht habe, die werden keine große Chance gegen ihn haben, weil sie einfach nicht das Spiel dafür haben. Alex de Minaur, dieses eher defensiv ausgerichtete, Andrei Rublev, der eine klare Schwachstelle hat mit seiner Rückhand, was allerdings Novak Djokovic komplett egal war, weil er ihn heute im ersten Satz nur auf der Vorhand angespielt hat und mal gesagt hat, okay, zeig mal, was du kannst. Und als er
die Stärke von ihm, wir sagen jetzt wieder Rublev, Rubeljow, eigentlich wäre russisch Rubeljow, aber er selbst sagt ja, er nennt sich Rublev, deshalb sind wir umgeschwenkt und nennen ihn jetzt Rublev, auch wenn es mir auch immer noch schwer über die Zunge kommt, aber dessen Stärke ist ja gerade eben auch aus der Rückhand seine Vorhand zu spielen und wenn er immer auf der Vorhand seine Vorhand angespielt wird, ist sie nicht so gefährlich wie die aus der Rückhandecke, finde ich zumindest, oder aus der Mitte raus, da ist er ja besonders gut. Ja, und aus der Vorhandecke ist er gut, sehr gut, aber eben nicht so außergewöhnlich. Und das hat Djokovic genau ausgenutzt. Ne? Hat ihn so häufig Longline mit der Rückhand da angespielt. Mhm. Und genau wie du sagst, ja, komm noch mal, zeig mal, was du drauf hast.
6-1, 6-2, 6-4 ist es am schon. Ende. Es war eine absolut überzeugende Leistung von Novak Djokovic. Überzeugend ist da noch eine Untertreibung. Es war wirklich eine bärenstarke Leistung.
Schönes Bild haben wir eben noch gesehen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch zu sehen war im Fernsehen. Interview von Djokovic auf dem Platz und Umschnitt auf Rublev, wie er vornübergebeugt auf dem Fahrrad-Ergometer sitzt und komplett bedient ist.
Ja, es war heute dann wirklich keine Demütigung, aber es war eine sehr, sehr klare Niederlage für den an 5 gesetzten Andrei Rublev. Ja, jetzt muss ich es wahrscheinlich dann auch umschwenken, weil der ARD-Hörfunk umschwenkt. Naja.
Wir sind nicht maßgebend. Jeder muss das für sich selbst entscheiden.
Aber wir haben jetzt am Freitag die Halbfinals ab 14.30 Uhr. Wahrscheinlich erst Khachanov gegen Tsitsipas und abends um 9 Uhr dann Djokovic gegen Tommy Paul. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass die beiden, die heute gespielt haben.
Um 7, ne?
Um 19 Uhr.
Achso, 9 Uhr deutscher Zeit. Ja, muss man immer.
Dass die beiden dann am Freitagabend spielen. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Auch wenn meiner Meinung nach das Match zwischen Karin Khachanov und Stefanos Tsitsipas mehr verspricht. Auch wenn dort das Head-to-Head klar pro Tsitsipas ist.
Aber trotzdem, 5-0.
Ja, aber es ist auch ein anderer Khachanov jetzt im Moment.
Ja. Ne? Ich finde auch, der hat einen Riesenschritt gemacht. Ja. Seit seinem Olympia-Desaster im Endspiel, kann man ja fast sagen, gegen Zverev. Ist er wirklich richtig gut geworden, war im Halbfinale US Open, jetzt wieder Halbfinale und spielt hier auch ja gegen richtig gute Gegner. Mhm. Also zum Beispiel Tiafoe war jetzt nicht das beste Los in der dritten Runde. Nee. Und den hat er so gut, also so stark spielend geschlagen, muss man schon sagen. Also der ist richtig gut. Gut, jetzt hatte er gestern natürlich das Glück, dass Korda aufgeben musste, aber er war bis dahin auch der eindeutig bessere Spieler.
Darf
man auch nicht vergessen. Ja, und der hat natürlich auch wieder damit zu kämpfen, hier mit dem Thema Russland, Belarus, Angriffskrieg. Er ist auch noch mit armenischen Wurzeln, seine Eltern sind Armenier und er hat sich da auch noch geäußert gegen Aserbaidschan. Da hat der aserbaidschanische Verband drüber geklagt, dass er hier ein Feindbild an die Wand malt. Also ist eine schwierige Situation und der wird ja relativ häufig so gefühlt angeschossen, auch auf dem Platz, immer wieder John Cain gespielt, immer wieder gegen das Publikum, ob es damals gegen Kyrgios war, jetzt gegen Tiafoe, stellt sich dann auch hin, mutig, weißt du, mit seinem 1,98 breites Kreuz und sagt, ich hätte mir gewünscht von euch, dass ihr mir ein bisschen mehr Respekt zollt. Ich fand das nicht in Ordnung, wie ihr mit mir umgegangen seid. Ja, irgendwie ist das ein ganz cooler Macker, finde ich ehrlich gesagt. Ich mag den auch spielen sehen, weil der nicht einfach nur reinhaut und nichts anderes kann. Der kann auch mal mit ein bisschen Überlegung spielen und ist natürlich trotzdem einfach einer, der Kraft hat und der Tempo hat. Und da wird Tsitsipas sich schon umgucken. Das ist ein anderer Gegner.
Ich glaube auch, dass das ein schwieriges Match für Stefanos Tsitsipas wird. Aber wir haben es gesagt, er ist im Moment in einer wirklich hervorragenden Verfassung und spielt hier extrem offensiv. Und ich habe es gestern auch im Podcast gesagt, 88% der ersten Schläge nach dem Aufschlag ist die Vorhand. Also der erste Schlag nach der Vorhand ist zu 88% bei ihm die Vorhand. Das ist halt ein sehr großes Asset, was er hat. Wir werden es sehen.
Und wir wollen ja letztlich, wenn man ehrlich ist, wollen wir das Spiel Tsitsipas gegen Djokovic sehen im Endspiel.
Ja.
Und dann werden wir wieder was erleben, was wir immer mal wieder erleben. Tsitsipas lieben sie hier, Novak Djokovic bewundern sie, aber lieben ihn nicht so wirklich. Und das will ja Djokovic eigentlich geliebt werden und da wird er gegen die Masse spielen.
Und vor allem auch gegen Griechenland. Ne?
Ja, stimmt.
Gegen Melbourne, die drittgrößte Stadt Griechenlands.
Ja.
Wir werden es alles am Freitag sehen und am Freitag dann auch besprechen hier im Podcast. Eine Nachricht noch vom Herrendoppel. Dort ist, ich habe es gestern schon erwähnt, mit dem eisernen Besen durchgefegt worden. Heute haben die an 1 gesetzten Wesley Kohlhoff und Nils Kapski so eine Husche bekommen von Rinki Hijikata und Jason Kubler. 3-6, 1-6. Und die treffen jetzt im Halbfinale auf Marcel Granollers und Horacio Sabachos. Die haben nämlich heute gegen Andreas Mies und John Peers gewonnen mit 6-4, 6-7 und 6-2. Wir haben den dritten Satz zusammengeguckt. Ich habe den ersten Satz komplett gesehen, den zweiten Satz halbwegs komplett. Das war zwei Sätze lang meiner Meinung nach ein Match auf Augenhöhe. Der dritte Satz war relativ klar dann an Granollers Sebastian. John Pierce hatte heute nicht seinen besten Tag, hatte ich das Gefühl.
Nee, in der Runde zuvor hat ja Andreas Mies noch gesagt, oder hat ihn noch gelobt, hat gesagt, sensationell, was der heute gespielt hat. Aber das war in der heutigen Partie oder damals gespielt hat, in der heutigen Partie war das nicht vergleichbar. Da war Mies sogar der Bessere. Ich fand ihn heute sehr stark.
Mhm. Ich auch.
Gut aufgeschlagen, was ja nicht immer seine Stärke war, am Netz sowieso großartig. Und er hat auch wieder das machen dürfen, was er am liebsten mag, mit dem Publikum spielen, das anfeuern, sich feiern lassen. Und das hatte Pierce ihm ja im Spiel vorher verboten gegen die Australier. Heute durfte er das. Und das hat er weitlich ausgenutzt, sagen wir es mal so.
Das hat er weitlich ausgenutzt. In der unteren Hälfte spielen dann nämlich Jérémy Chardy und Fabrice Martin. Die haben heute gegen Jan Drei gesetzt, Marcelo Arevalo und Jean-Julien Roger gewonnen. Und die treffen auf den Monegassen Hugo Nies und auf den Polen Jan Zielinski. Und die Marcel Granollers und Horacio Sebastian sind die einzigen Gesetzten noch in diesem Doppel. Da ist wirklich einiges passiert in dieser Doppelkonkurrenz. Und gerade Hijikata und Kubler heizen so ein bisschen die Massen an und die in den Doppelwettbewerben. Wir haben im Moment noch ein australisches Mixed im Wettbewerb. Wir haben jetzt ein australisches Herrendoppel noch im Wettbewerb. Also da haben die Australier dann auch noch einige.
Ja, und ich glaube, an Rinky Hijikata und Jason Kubler haben sie auch richtig Spaß.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist eine ungewöhnliche Paarung und das sind nicht solche Riesen, die drauf hämmern, sondern das ist schon echt interessant, dass die das auch geschafft haben, gegen die an 1 gesetzten 6-3, 6-1 zu gewinnen. Das ist schon erstaunlich. Ich habe es leider nicht gesehen, aber das ist schon...
Ich habe es nur nebenbei gesehen. Das war Kohlhoff und Skapski gar keine Chance gehabt, vor allen Dingen, weil die Returns von Hijikata und Kubler wirklich heute erstaunlich gut waren. Naja, wir werden es sehen in den nächsten Tagen. Morgen gibt es dann nämlich erstmal die Herrendoppel-Halbfinals. Die werden morgen Vormittag stattfinden und dann, oder morgen Mittag, australischer Zeit, und dann morgen Abend Rybakina gegen Azarenka als erstes, nicht vor 9.30 Uhr deutscher Zeit, und danach Magdalinette gegen Arina Sabalenka. Morgen wird es dann auch wieder einen Podcast geben, dann wieder mit Philipp. Und Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Du hast nach deinem Feierabend hier noch den Podcast mit mir gemacht.
Ja, sehr gerne.
Sehr schön. Vielen Dank. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.